auf einen Mindset Coffee mit. Der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindset Coffee Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, dass heute George Umelic bei mir ist. Er ist Head of People and Culture bei Metro Markets. Vorher hat George einen spannenden Karriereweg mit Wechseln zwischen Digitalpositionen und aber auch Positionen im Recruiting-Umfeld gehabt und wo ich ganz klar auch Parallelen zu meinem eigenen Werdegang sehe. Herzlich willkommen, George. Klasse, dass du da bist.
Hallo, Julian. Danke für die Einladung.
Zu Beginn, wir sind ja hier im Mindset Coffee Podcast, würde mich natürlich interessieren, bist du eher Kaffeetrinker oder eher Teetrinker?
Ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich versuche ab und zu mal einen Tee zwischen reinzuschieben, aber das fällt mir bisher noch recht schwer.
Okay, das finde ich natürlich auch als absoluter Kaffeetrinker sehr sympathisch. Hast du denn da irgendeinen Favoriten, also eher Filterkaffee oder aus dem Siebträger?
Also ich trinke tatsächlich am liebsten Mokka und dann an zweiter Stelle Espresso und dann an dritter Stelle trinke ich ganz normal schwarzen Kaffee, entweder aus dem Vollautomaten oder auch mal einen Filterkaffee.
Okay, das heißt schön stark immer unterwegs und dann mit einem guten Wachmacher für den Start in den Tag. Klasse. Dann lass uns mal neben deiner Kaffeeleidenschaft auf deine zweite große Leidenschaft schauen, nämlich das Thema People and Culture. Du bist bei Metro Markets dort ja verantwortlich für diesen Bereich als Head of People and Culture und möchtest du mich und auch die Leser einfach mal auf eine kurze Reise mitnehmen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist und wie du auch zu dieser Position gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Ich versuche das knapp zusammenzufassen. Also grob die erste Hälfte meines beruflichen Werdegangs, also der letzten knapp 20 Jahre, war ich hauptsächlich als Recruiting Manager unterwegs in verschiedenen Unternehmen und verschiedene Zielgruppen habe ich selbst rekrutiert. Und danach bin ich als Leiter Recruiting eingestiegen in die Lebensmittelgetränkeindustrie. Da war ich mehrere Jahre und habe dann nach und nach weitere Verantwortung hinzugenommen, hauptsächlich im Bereich Systeme, Prozesse, HR-Services. In dem Kontext gab es natürlich auch das ein oder andere kleinere Digitalisierungsprojekt, weil es fast keine Prozessverbesserung heute mehr ohne Digitalisierung gibt. Dann habe ich innerhalb desselben Unternehmens einen kleinen Schlenker noch gemacht und habe mich mit unseren Kernprozessen im Vertrieb beschäftigt. Und danach bin ich wieder in die HR-Welt, in die agile Softwareentwicklung gegangen, dafür dann hier nach Köln gezogen und dann jetzt in der aktuellen Anstellung bei der Metro gelandet, als die Metro gerade dabei war, Metro Markets zu gründen. Ein ganz, ganz spannendes Projekt und spannendes Thema.
Toller Werdegang. Magst du uns mal einen tieferen Einblick geben, was verbirgt sich hinter Metro Markets? Du hast gesagt, spannendes Projekt. Das heißt, Metro besteht ja schon lange auch als Brand und als Konzern. Was ist jetzt Metro Markets in diesem Umfeld?
Genau, ich denke, die Metro kennt jeder, das sind die großen blauen Boxen, das ist dieser globale Großhandelskonzern, wo meistens die Gastronomen einkaufen gehen mit 100.000 Mitarbeitern weltweit. Metro Markets ist eine Neugründung, wir sind eine Tochter der Metro und wir sind vor 2,5 Jahren gegründet worden und wir bauen den Marktplatz für die Metro. Das kommt daher, also unser aktueller CEO, der Philipp Blome, der ist die 20 Jahre seines Werdegangs ganze Zeit in unterschiedlichen Positionen in der Metro-Welt unterwegs gewesen. Zuletzt und für unsere Reise recht relevant bei Real Digital und hat dort die Transformation begleitet vom reinen E-Commerce-Ansatz zum Marktplatz. Und das war so wahnsinnig erfolgreich, dass natürlich das Metro-Board da mal hingeschaut hat und dann haben sie die Köpfe zusammengesteckt und sich überlegt, was haben wir jetzt gelernt und was schließen wir daraus? Und dann war die Schlussfolgerung naheliegend, lasst uns einen Marktplatz bauen für unsere Hauptkundenzielgruppe, also Hotels, Restaurants, Catering, Unternehmen, Fokus B2B, aber der Marktplatz ist auch offen für Konsumenten und dafür sind wir angetreten, das war jetzt gerade vor 2,5 Jahren und haben wirklich auf der grünen Wiese angefangen. Am Anfang waren wir 3-4 Leute im Büro, inzwischen sind wir über 300 an 4 Standorten und werden sicherlich weiter sehr stark wachsen. Und der Marktplatz ist nach ungefähr 10 Monaten Softwareentwicklung live gegangen. Und jetzt haben wir schon über ein Jahr laufendes Geschäft, sind voll im Plan. Ja, und das macht richtig Spaß zu sehen, wie sich da alles entwickelt.
Das ist ja eine Wahnsinns-Erfolgsstory und vor allem eine Wahnsinns-Wachstumsstory in einer Geschwindigkeit, was du gerade gesagt hast, in wenigen Monaten die Plattform entwickelt und jetzt schon seit über einem Jahr live. Wie unterscheidet sich jetzt Metro Markets vom Kernbusiness? Hat Metro im Kernbusiness ebenfalls eine Online-Präsenz und einen Webshop oder seid ihr quasi der Webshop für die Filialen?
Also das traditionelle Metro-Geschäft ist natürlich stationärer Großhandel, aber wie jedes große Unternehmen überlegt man natürlich, welche verschiedenen Value Streams man auftun kann, wie man sich weiterentwickeln möchte. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Einige davon sind auch digital, andere gehen mehr in den Bereich Services, Food Services zum Beispiel. Metro hatte erste Ansätze, auch E-Commerce und eigene Präsenz. Und wir bauen jetzt also den Marktplatz als sehr eigenständigen Stream, aber sicherlich im Zuge einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie wird das auch alles irgendwann zusammenwachsen. Und den Marktplatz vielleicht noch, um das noch kurz zu betonen, den kann man sich so vorstellen, dass wir die Plattform zur Verfügung stellen. Und die Plattform ist natürlich offen auch für alle Unternehmen, die vielleicht in einer traditionellen Sichtweise eher Wettbewerber gewesen wären, die wir heute eher als Partner sehen, die wir eben dazu einladen, auch auf dieser Plattform an dieselbe Zielgruppe auch zu verkaufen. Im Prinzip, der Vergleich liegt natürlich nahe, ein Amazon im Kleinen mit dieser spezifischen Zielgruppe, was die Produkte angeht, mit einem Schwerpunkt auf B2B und was die Kunden angeht, zwar die Hauptkundenzielgruppe, Hotels, Restaurants, Caterer, aber eben auch offen für Konsumenten.
Wahnsinnig spannend. Das heißt, ihr greift damit ein Geschäftsmodell auf, was häufig dafür auch bekannt ist, Kerngeschäfte anzugreifen, beziehungsweise die originären Value Streams anzugreifen. Und ihr scheint das ja wirklich im großen Stil jetzt hier auch zu machen. Du bist jetzt in diesem Bereich als Head of People and Culture unterwegs. Was bedeutet das denn genau? Wo ist dein Fokus im Job bei Metro Markets?
Ja, also ich sehe meine Aufgabe hauptsächlich darin oder die Aufgabe meines Teams, das Umfeld zu kreieren, in dem all die Kollegen, all die Marketeers gerne arbeiten, gute Leistungen bringen, sich weiterentwickeln und einfach ihre Rollen so leben können, wie sie das gerne möchten. Also wir kreieren dieses Umfeld, wir moderieren dieses Umfeld, wir stiften und schaffen Kultur. Und natürlich gibt es auch irgendwo operative Tätigkeiten. Wir implementieren verschiedene Mechanismen und Frameworks und Ähnliches, also klassische HR-Arbeit. Aber die Hauptaufgabe, die wir sehen, ist eben dieses Umfeld zu schaffen.
Kannst du da mal so in ein, zwei Details reingehen, um einfach den Hörerinnen und Hörern ein gutes Gefühl zu oder ein klares Gefühl zu geben, wie man Kultur schafft, beziehungsweise wie er diese Umgebung schafft, in der dann auch diese hohe Performance eben mit der schnellen Entwicklung und dem schnellen Go-Live möglich wird?
Ja, also erstmal haben wir den gemeinsamen Prozess sehr stark moderiert, wirklich mal in Worte zu fassen, was ist eigentlich, dann muss ich jetzt ins Englische switchen, was eigentlich der Purpose unseres Unternehmens, was ist die Mission, warum sind wir da und was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen und dann auch wirklich zusammen mit den zu dem Zeitpunkt schon beschäftigten Marketeers, das waren über 100 Personen, wirklich über einen kollaborativen Prozess dann auch nochmal zu definieren, wer sind wir eigentlich, woran glauben wir, wie wollen wir arbeiten, welches Mindset schätzen wir, wie wollen wir miteinander umgehen, kommunizieren, wie wollen wir zum Beispiel auch mit Fehlern umgehen, wie wollen wir Ziele gemeinsam definieren, also all diese Mechanismen und Dinge. Am Anfang, als es wirklich noch nicht ganz so viele Kollegen waren, kollaborativ zusammen zu entwickeln, das war erstmal der Grundstein. Und dann haben sich daraus gewisse Überzeugungen herauskristallisiert, an die wir einfach glauben, die wir dann entsprechend in allem, was wir tun, verankern. Zum Beispiel glauben wir ganz stark an Transparenz. Ja, wir glauben, dass es für alle hilfreich ist, wenn wir mit allem, was wir tun, so transparent wie möglich sind. Also überlegen wir uns dann zum Beispiel aus Richtung des People-Teams, wie können wir Transparenz schaffen? Also welche Tools brauchen wir dafür? Vielleicht auch welche haptischen Artefakte, welche Methodiken, an welche Prinzipien wollen wir uns halten, damit alles, was wir tun, so transparent wie möglich ist? Zielsetzungen, also wie vereinbaren wir Ziele? Machen wir das sehr tradiert, ja, dass irgendwie das Leadership sich Ziele überlegt und alle anderen rennen dann in die Richtung? Oder gibt es auch modernere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein OKR-Prozess, den wir dann eingeführt haben, wo das eine Kombination ist aus dem, was das Leadership sich vielleicht vorstellt und überlegt hat und aus dem, was die Teams ganz gerne machen möchten und woran die Teams glauben? Offene Feedback-Kultur, die Art und Weise, also Mechanismen, wie man Entscheidungen fällen kann und welche Pros und Cons es gibt, je nachdem, welche Methodik man anwendet. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Daten um? All solche Dinge sind aus meiner Sicht also kulturstiftende Elemente, zu denen man sich Gedanken machen kann und die man dann entsprechend im Unternehmensalltag implementieren kann. Ja.
Total spannend, auch in welcher Breite ihr das Thema angeht. Jetzt seid ihr, ich sag mal, als Startup im Konzern gestartet. Glaubst du, das war eher hier ein Vorteil, auf der grünen Wiese zu beginnen? Oder hat das noch Herausforderungen mit sich gebracht, weil eben am Anfang noch gar keine Strukturen für Kultur auch da war?
Also wir glauben ganz stark daran, dass das ein Vorteil war. Und da geht es gar nicht so sehr um richtig oder falsch, zum Beispiel in der Art und Weise, wie man gewisse Themen behandelt oder wie man jetzt vielleicht einen Prozess neu aufsetzen würde im Vergleich zu einem Prozess, der vielleicht über Jahrzehnte in einem Großhandelskonzern gewachsen ist. Und es geht einfach darum, wenn ein großes Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern, das hat einfach ganz andere Anforderungen an Prozesse, an Systeme, und an alle möglichen weiteren Themen. Wenn man wirklich, und es ist einfach eine ganz andere Aufgabe, ob man jetzt so ein Großkonzern im Gesamten in irgendeine Richtung bewegen möchte oder ob man sagt, okay, wir schaffen jetzt einen Mikrokosmos, der für den vielleicht etwas andere Rahmenbedingungen gelten. Und die Zielsetzung ist dann aber, dass man mit diesem Setup gewisse Dinge einfach schneller machen kann, zum Beispiel, ja, und im Idealfall auch besser. Und es gibt nicht so viele Abhängigkeiten, ja, man kann Dinge einfach komplett neu aufsetzen und nochmal komplett neu und innovativ denken. Es ist einfach ein bisschen eine andere Reise. Insofern vor dem Hintergrund glauben wir fest daran, dass es eine gute Entscheidung war, hier das auf der grünen Wiese nochmal neu aufzusetzen und würden es wahrscheinlich jederzeit wieder so tun. Und bisher laufen wir auch als Unternehmen sehr autonom. Ich denke, bisher gibt uns der Erfolg hier auch recht.
Absolut. Als wenn man sich diese Wachstumsgeschichte anschaut, das ist schon ein enormer Erfolg. Vor allem auch, wie schnell euer Team gewachsen ist. Jetzt muss das für dich ja mit deinem Recruiting-Background ein ganz tolles Gefühl gewesen sein, so schnell auch so viele Neueinstellungen tätigen zu können, die auch in die Kultur passen. Wie seid ihr da denn vorgegangen, dass ihr hier dann gleich die richtigen Persönlichkeiten für die Kultur, die ihr im Aufbau gerade oder die sich vor allem am Anfang im Aufbau befunden hat, dass ihr dort die richtigen Persönlichkeiten findet? Habt ihr dort irgendwelche speziellen Tools genutzt oder einen ganz speziellen Recruiting-Prozess aufgesetzt?
Also das Grundprinzip war tatsächlich von Anfang an, dass wir mindestens genauso viel Augenmerk haben auf die Soft Skills, also Attitude, Mindset, wie Kandidaten Problemlösungen angehen, wie sie kollaborieren, wie sie interagieren, wie sie also in dieses kulturelle Gesamtbild, in dieses Verständnis reinpassen. Das war uns schon von Anfang an genauso wichtig wie wirklich die Fachlichkeit und ob jemand am Ende auch in der Rolle erfolgreich und glücklich werden kann. Es ist aber natürlich so, das hast du schon richtig erkannt, dass wir nicht sequenziell vorgehen konnten und erstmal in Ruhe Wochen oder Monate lang konzipieren konnten, sondern wir haben sehr, sehr viel on the fly gemacht und wirklich gleichzeitig schon rekrutiert, wie auch am Prozess gearbeitet. Und das gilt für vieles, was wir getan haben. Und natürlich haben wir unterwegs auch viel gelernt und dann entsprechend nochmal nachgesteuert. in so einem Projekt brauchst du immer ein bisschen Risikobereitschaft, smarte Risiken muss man da auch eingehen, ein bisschen Mut zur Lücke, aber eben natürlich auch ein offenes Auge, Lernbereitschaft und dann natürlich in regelmäßigen Abständen einfach nochmal reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut, wie definieren wir eigentlich Erfolg und da die entsprechenden ja, Learnings ziehen und im Zweifelsfall auch nochmal zurück auf Start und alles nochmal von vorne. Ja, aber so war das ganze Projekt. Also wir hatten uns ein bisschen den Rücken freigehalten, indem wir auch externe Partner hinzugenommen haben, also zu diesem Ramp-up von 300 internen Mitarbeitern innerhalb dieser knapp zweieinhalb Jahre, hatten wir nochmal extern 150 Mitarbeiter aufgebaut und inzwischen dann schon fast wieder komplett abgebaut mit allen Dependencies, die das so hat für das Teambuilding. Der Alltag für die Marketeers in den letzten zwei Jahren war tatsächlich so, also vielleicht bist du selber gerade das neu ins Unternehmen gekommen, bist durch deine Onboarding-Phase durchgegangen und schon einen Monat später hast du dann den Hut auf, um jemanden anderen einzulernen und beim Onboarding zu helfen. Und für diesen neuen Kollegen gilt dann im nächsten Monat wieder das Gleiche. Das bringt so starkes Wachstum natürlich irgendwo mit sich. Insofern muss man auf so einer Reise ganz bewusst auch Kompromisse eingehen und die richtige Balance finden, ein klares Verständnis von dem, was wirklich zu dem Zeitpunkt notwendig ist, damit man ans Ziel kommen kann und sich inkrementell einfach iterativ da vorarbeiten. So ein langer Plan, dass man wirklich weiß, okay, so sehen jetzt die nächsten zwei Jahre aus, der hätte in so einer Reise ohnehin keinen Bestand.
Also ich muss sagen, ich finde das ganz besonders, dass du betonst, dass ihr dort mit Scheitern beziehungsweise auch mit Fehlern, die passieren, so offen umgegangen seid und dann auch dort den Mut habt zu sagen, okay, wir hatten nicht funktioniert, der Plan A, wir gehen jetzt auf Plan B oder statt Weg A gehen wir auf Weg C und schauen, dass wir uns immer weiter iterativ entwickeln. Und das ist ein Mindset-Thema und ein Mindset, was in Deutschland ja leider noch nicht so weit verbreitet ist, sondern häufig wird ja noch dieser Perfektionsansatz gefahren mit einem großen Planungshorizont und dann wird es generalstabsmäßig von A bis Z durchgezogen. Und das klingt bei euch ja wirklich nach einem ganz anderen und super modernen Ansatz. Jetzt hast du häufiger gesagt, naja, Mindset und Attitude sind für uns wichtig. Welche Rolle spielt denn Mindset für dich insgesamt in der Transformation?
Also für mich ist das grundsätzlich der wichtigste Aspekt, nicht nur in der Transformation, sondern einfach grundsätzlich. Fachlichkeit, Skills, das kann man sich immer aneignen und lernen. Aber ein gewisses Mindset ist, glaube ich, das Ergebnis von vielen verschiedenen Faktoren über einen langen, langen Zeitraum. Also ganz spezifische Lebenserfahrung, Sozialisierung und Ähnliches. Und das ist schwierig, das zu verändern in einem kurzen Zeitraum. Und insofern, ja, ich würde sagen, Mindset, Attitude, das ist somit das Wichtigste. Sowohl in der digitalen Transformation als auch in jedem Unternehmen. Also ich würde immer lieber Kompromisse bei der Fachlichkeit machen als bei Mindset und bei der Kultur.
Um dann gegebenenfalls die Fachlichkeit dann einfach noch on the job mit zu vermitteln und damit nochmal gezielt zu entwickeln, ja. Bin ich absolut bei dir. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass Mindset das Fundament ist und wie du sagst, nicht nur in der Transformation, sondern allgemein für die Entwicklung. Was mich mal interessieren würde, du hattest ja in deiner Karriere im Recruiting gearbeitet, aber auch im Tech-Umfeld. Hast du dort prinzipiell ein unterschiedliches Mindset erlebt oder sagst du so pauschal, lässt sich das nicht sagen, dass Recruiting ein anderes Mindset als die Tech-Branche mit sich bringt?
Also ich habe in den verschiedenen Unternehmen, in denen ich tätig war, unterschiedliche Kulturen erlebt. Und Mindset ist natürlich immer ein starkes Element, das die Kultur prägt und vielleicht auch umgedreht. Das kann man schon sagen. Ob ich jetzt ein unterschiedliches Mindset per se in fachlichen Disziplinen erlebt habe, das könnte ich jetzt so nicht bestätigen. In jedem Fall, weil du das vorhin auch noch mal kurz angesprochen hattest, wie gehen wir mit Fehlern um, die iterative Vorgehensweise, in kleinen inkrementellen Schritten. Das kommt natürlich auch ganz stark eben aus der Technologiewelt, aus der Softwarebranche. Das gibt es natürlich auch bei Lean, aber es gibt es auch ganz stark bei der agilen Softwareentwicklung. Und da wir natürlich ein sehr stark tech-getriebenes Business Model haben, sind auch ungefähr 60% unserer Mitarbeiter Softwareentwickler oder kommen aus dem Bereich Product Design oder eben Agile Coaching. Da kommt das natürlich zum Teil auch her.
Jetzt, wenn wir auf Agilität schauen, beziehungsweise die Ursprünge der Agilität in der Softwareentwicklung uns anschauen, dort wurde ja auch ganz anders geführt, beziehungsweise schaut Führung heute auch ganz anders aus. Wie verändert sich denn für deines Erachtens Führung gerade im Rahmen dieser schnellen Transformation und jetzt auch im Besonderen bei euch bei Metro Markets? Habt ihr dort eine, sag ich mal, sehr klare Führungsstruktur oder seid ihr sehr selbstorganisiert in den Teams?
Ja, also es gibt sicherlich viele Ausprägungen von Führung, verschiedene Führungsstile, und da gibt es manche, die wir präferieren und andere, die wir nicht so hilfreich finden. Und wir glauben daran, dass eine erfahrene Führungskraft in einem gewissen Portfolio unterschiedlicher Stile selbst sicher navigieren können sollte und dann je nachdem, welche Situation gerade vorliegt, da eben flexibel sein muss, je nachdem, was man gerade auch erreichen möchte. Aber wir haben eine ganz klare Tendenz dazu, autonome Teams zu bauen und zu entwickeln und möglichst viel Verantwortung an die Teams zu geben, damit die Teams eben Ownership entwickeln können und damit wir eine skalierbare Organisation bauen können. Also ganz tradierte Führungsstile, die vorsehen, in zentralen kleinen Führungsteams alle Entscheidungen zu treffen und alle anderen im Unternehmen sind dann nur dafür da, zu exekutieren und durch die Gegend gescheucht zu werden, davon halten wir nicht viel. Wir sehen uns eher als diejenigen, die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, die helfen, das entsprechende Umfeld zu schaffen, die unterstützen, die coachen und die einfach die Teams auf ihrer Reise begleiten, an deren Ende im Idealfall völlige Autonomie steht und Eigenverantwortlichkeit.
Würdest du dann im Idealfall sagen, dass es in Zukunft gar keine Führungskräfte mehr gibt, wenn alle Teams perfekt autonom arbeiten?
Also ich glaube, dass das, was ich so im Sinn habe, wenn ich an Leadership denke, nicht zwangsläufig etwas ist, was an eine Rolle gekoppelt sein muss. Also ich glaube, es kann auch Leader geben, die von der Rolle her vielleicht nur Individual Contributor Rollen haben. Und ich bin mir sicher, wir werden auch in dem Bereich Weiterentwicklung sehen. Die Frage ist ja, ist der Weg zur vollen Teamautonomie eine Reise mit Sicherheit? Kommt man da irgendwann komplett hin? Im Idealfall ja, aber da gibt es so viele verschiedene Faktoren. Also ich denke, wenn man Leadership richtig lebt, dann wird das konstant ein hilfreicher Faktor sein, um Unternehmen und Teams erfolgreich zu machen. Aber die Rollen, die werden sich sicherlich verändern. Also die Rollenzuschnitte werden sich verändern oder die Art und Weise, wie man führt, wird sich verändern. Und es gibt ja auch heute Unternehmen, die versuchen, damit schon zu experimentieren, dass sie sagen, es gibt so wenig wie möglich fest verankerte Führungsrollen, sondern die Führung wechselt je nachdem, an welchem Thema das Team gerade arbeitet. Und vielleicht wechseln auch die Teammitglieder, je nachdem, an welchem Thema gerade gearbeitet werden muss. Also es wird alles flexibler und dynamischer.
Somit löst sich Führung deines Erachtens von Rolle, aber Führung an sich bleibt bestehen, aber kann eben auch, wie du es jetzt gesagt hast, der Individual Contributor sein, der ein Team dann führt, ohne aber jetzt qua Hierarchie oder qua Rolle dafür autorisiert zu sein.
Absolut, absolut. Ich denke in gewisser Weise sehe ich noch nicht, dass formelle Hierarchien komplett verschwinden, und sie haben ja auch nicht nur Schlechtes. Sie helfen uns in einem komplexen Ökosystem zu orientieren, geben uns Guidance hinsichtlich Verantwortlichkeiten, geben uns in gewisser Weise auch Transparenz. Insofern, das sehe ich jetzt noch nicht komplett verschwinden, aber ich denke, formelle Hierarchien sollten so gut wie keinen Einfluss darauf haben, wie wir zueinander im beruflichen Umfeld Beziehungen aufbauen oder wie wir kollaborieren oder welche Ergebnisse wir erzielen. Wir sollten immer davon geleitet sein, welche Idee uns am sinnvollsten erscheint, egal von wem sie kommt, um die Ziele zu erreichen, an denen wir arbeiten.
Bin ich absolut bei dir. Also eine komplette Kunden- bzw. Zielfokussierung auch und dort keine Rollenfokussierung. Jetzt seid ihr extrem schnell gewachsen. Merkst du, dass es, je größer ein Unternehmen, eine Organisation wird, desto schwieriger wird es auch skaliert, selbstorganisierte Teams zu bauen und zu unterstützen, zu enablen? Oder sagst du, diese Selbstorganisation funktioniert sowohl in ganz kleinen Unternehmen als auch in ganz großen Unternehmen?
Also ich denke, desto größer eine Organisation ist, desto komplexer wird sie naturgemäß auch. Und eine der großen Herausforderungen ist, dieser Komplexität so weit möglich entgegenzuwirken oder eben Mechanismen zu etablieren, um diese Komplexität zu managen und es den Menschen dann zu vereinfachen, in diesem Ökosystem zu navigieren. Da wären wir dann wieder bei Leadership. Ja, das ist nicht einfach zu beantworten. Also ich denke, per se ist es eine Herausforderung, autonome Teams zu entwickeln. Und ich glaube auch nicht, dass man Teams neu einstellen kann oder die Individuen fürs Team dann neu einstellen kann und automatisch in einem Status eines funktionalen und autonomen Teams landen kann. Weil es gibt gewisse Teamdynamiken, Rituale, das muss alles erst sich finden und entwickeln. Und das ist ein gewisser Prozess, den das Team eben so gemeinsam erstmal durchlaufen muss. Ich denke, es ist eine organisatorische Herausforderung, Autonomie at Scale oder Agility at Scale. Aber ich denke auch, dass es Unternehmen gibt, die das erfolgreich vorleben. Und dazu gibt es ja schon durchaus Literatur. Also ich würde mich da optimistisch äußern, dass das möglich ist.
Das gibt doch Zuversicht auch für alle Hörerinnen und Hörer aus größeren Unternehmen. Wenn du jetzt mal auf so die letzten 10 Jahre deiner Karriere schaust und damit natürlich auch auf 10 ganz spannende Jahre am Markt, wo sich vor allem im Zuge der digitalen Transformation ganz viel verändert hat. Was sind denn deines Erachtens die größten Auswirkungen dieser technologischen Weiterentwicklungen in den letzten 10 Jahren?
Also ich denke, ich sehe zwei große Felder, auf die die technologische Entwicklung starken Einfluss nimmt. Das eine ist natürlich die Wirtschaft und das Wirtschaften. Also die Art und Weise, wie wirtschaftlich Wert generiert wird, wird immer mehr und mehr Technologie getrieben. Das hat natürlich die Implikation, warum viele traditionelle Geschäftsmodelle sich transformieren müssen und das auch erfolgreich tun. Also dafür gibt es viele Beispiele. Das andere Feld ist sicherlich das private Leben. Also dass natürlich Technologie immer allgegenwärtiger wird. Also wir sind irgendwie rund um die Uhr online. Wir haben immer irgendein Device griffbereit oder vielleicht auch mehrere. Ich denke, wir sind da auch gerade dabei zu lernen, wie wir damit sinnvoll umgehen. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich die zwei großen Themenfelder und die zwei großen Herausforderungen, die ich sowohl in den letzten 10 Jahren sehe, aber natürlich auch, wenn ich nach vorne schaue. Auf der wirtschaftlichen, unternehmerischen, beruflich-geschäftlichen Seite wird, glaube ich, diese technologische Entwicklung auch dazu führen, dass sich die berufliche Landschaft mittelfristig ganz stark verändert. Also es wird viele Berufe und Rollen geben, die sich verändern, die andere Anforderungen haben werden, die sich weiterentwickeln müssen. Es wird sicherlich aber auch diejenigen geben, die komplett wegfallen. Und das ist eine große Herausforderung für Gesellschaft und Politik, für die noch Antworten und Lösungen gefunden werden müssen. Ja, und im Privatleben, ja, denke ich, da muss natürlich jeder für sich selber schauen, wie er da die richtige Balance findet, ob man da mal irgendwie ein Digital Detox einlegt für einen Tag oder für eine Stunde am Tag oder wie man damit umgehen möchte. Das wären so die Themen, die ich da sehe.
Also wenn ich auf diese Zweiteilung schaue, die du gerade gezeichnet hast, Wirtschaft, berufliches Leben und aber auch privates Leben, würde ich gerne auf beide Aspekte nochmal ganz kurz eingehen. Und zwar würde ich gerne mit dem zweiten Punkt, mit dem privaten Leben beginnen. Vor allem im letzten Jahr, nachdem auf einmal, sag mal, der Großteil der Interaktion, sowohl privat als auch beruflich, sich auf einmal irgendwie digital abgespielt haben. Desto mehr haben ja ganz viele Menschen auch gemerkt, um Gottes Willen, das kann auch digitalen Stress auslösen. Wie gehst du denn ganz persönlich mit diesem digitalen Stress um? Also du hast Digital Detox gerade angesprochen. Machst du regelmäßig mal so Offline-Phasen oder legst du vielleicht das Handy täglich ein bisschen weg? Oder sagst du, das stresst mich eigentlich nicht, ich habe da eine andere Strategie, wie ich damit umgehe?
Ja, also glücklicherweise empfinde ich selten Stress, gerade in dem Kontext ist das so, dass ich für mich persönlich diese Herausforderung noch nicht sehe, aber ich habe auch kein Thema damit, mein Handy mal wegzulegen oder in Flugmodus zu gehen. Und das ist so ähnlich, wie wenn es an der Tür klingelt oder wenn das Telefon klingelt, je nachdem, wenn das irgendwie Sonntag ist und ich möchte gerade etwas anderes tun, fühle ich mich auch nicht verpflichtet, dran zu gehen. Ich sehe ja, wer sich gemeldet hat in der Regel, und wenn es wichtig ist, kann ich zurückrufen. Also ja, ich denke, da sollte man nur aufpassen, dass man sich keine ungesunden Routinen aneignet und ebenfalls einfach im regelmäßigen Abstand nochmal reflektieren, was tut einem gut und was ist wirklich zielführend, und vielleicht auch einfach so ein bisschen ausprobieren, um da den richtigen Modus für sich zu finden.
Ganz guter Tipp, also reflektieren und einfach individuell für sich die richtige Vorgehensweise zu finden. Danke, dass du da mal so einen privaten Einblick auch gegeben hast. Und ich muss sagen, Hut ab, dass du komplett ungestresst bist von diesen Themen. Ich glaube, da beneiden dich jetzt ganz schön viele der Hörerinnen und Hörer. Wenn wir jetzt mal auf den zweiten Punkt schauen, die Wirtschaft, hattest du gerade gesagt, hey, da wird sich ganz, ganz viel verändern, auch von Jobs, von Rollen her, von Anforderungen und auch von benötigten Kompetenzen. Wie glaubst du, kann es denn gesamtgesellschaftlich geschafft werden, dass wir eine Qualifizierung der Gesellschaft hinbekommen, dass wir viele Jobs, die erst entstehen werden, dennoch mit der Workforce, die heute existiert, besetzen können? Glaubst du, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe oder ist das eher eine Aufgabe, die im Privaten liegt oder bei Unternehmen?
Also ich denke, das ist hauptsächlich eine gesellschaftliche und auch eine politische Aufgabe. Ich denke, wir haben natürlich einen sehr, sehr großen Hebel mit dem Bildungssystem und wahrscheinlich hinken wir da etwas hinterher. Da müssen wir uns natürlich an Ländern orientieren, die da fortschrittlicher sind und sicherstellen, dass neben all der Bildung, die wir im Moment auch für wertvoll halten, und davon sollte sicherlich vieles auch bleiben, aber dass wir das ergänzen, um einfach wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten, die mehr zugeschnitten sind auf eine mehr technologisierte Welt und mehr digitale Welt und andere Geschäftsmodelle. Ich glaube, da müssen wir wirklich stark dran arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch das Element, also ich freue mich sehr, wenn ich damit falsch liege, aber ich denke, die Annahme, dass wir einfach über große Qualifizierungsprogramme oder Veränderungen im Bildungswesen alle Menschen oder die gleiche Anzahl der Menschen in den nächsten 20 Jahren in Lohn und Brot halten können, das sehe ich nicht. Insofern ist da nochmal ein zweites Element einer Herausforderung, insbesondere an die Politik. Da muss man, glaube ich, transparent und offen mit umgehen. Aus meiner Sicht gibt es da schon erste Untersuchungen zu, welche Beschäftigungen es einfach nicht mehr geben wird. Und man wird das nicht alles über Qualifizierung auffangen können. Das hat dann entsprechende Implikationen und da muss man sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Und rechtzeitig muss dann entsprechend der Gesetzgeber da entsprechende Maßnahmen treffen, die dem entgegenwirken.
Der gerade genannte Punkt der Transparenz finde ich extrem wichtig, weil es ist ein Punkt, der nicht totgeschwiegen werden darf. Und ich glaube, man kann ihn wirklich nur angreifen beziehungsweise auch eine Verbesserung herbeiführen, wenn erstmal das Problem wirklich erkannt und auch benannt ist. Und nur so kann man ja dann Lösungen oder Lösungswege erstmal skizzieren und dann zu richtigen Lösungen kommen. Und ehrlich gesagt, für mich ist das auch ein ganz großes Mindset-Thema, was aber wiederum bei jedem Einzelnen auch anfängt. Klar, es müssen irgendwo die Rahmenbedingungen gegeben sein, aber ich muss auch das Mindset mitbringen, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickle, kontinuierlich lerne und auch bereit bin, mal alte Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, okay, das Wissen hat mich bislang bis hierhin gut getragen, aber jetzt muss ich mich weiterentwickeln und was Neues lernen und da komme ich mit meinem alten Wissen nicht mehr weiter.
Absolut, absolut. Offenheit, Neugierde, Risikobereitschaft und im Idealfall auch etwas Leidenschaft für Technologie und neue Entwicklungen ist absolut notwendig.
Wenn du jetzt zum Abschluss, jetzt waren wir gerade so schön im Thema Mindset drin, Menschen, die sich gerade im Wandel befinden, entweder persönlich mit ihrem Job oder auch langfristig mit ihren Unternehmen im Wandel befinden, einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest. Welcher wäre denn das?
Also für Unternehmen ganz klar, jeder Unternehmenserfolg wird von Menschen gemacht. Und insofern kann ich nur empfehlen, einen ganz, ganz starken Fokus auf Menschen und Kultur zu legen. Am Ende können nur die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, für den Erfolg sorgen. Und für Menschen, die sich im Wandel befinden oder vielleicht gerade in der Transformation, das ist immer verbunden mit Ängsten und mit Unsicherheit, einfach offen damit umgehen und versuchen, den Weg mitzugehen. Offen kommunizieren, wenn es herausfordernd ist, sich Unterstützung suchen im Team oder im persönlichen sozialen Umfeld und einfach mutig vorangehen.
Tolles Statement. Danke dir für diese motivierenden und auch ganz ehrlichen, von Herzen kommenden Worte. Und George, hat super viel Spaß gemacht, mit dir über deinen persönlichen Werdegang, über eure spannende Wachstumsstory bei Metro, aber jetzt am Schluss auch über unser gesamtgesellschaftliches Thema der Weiterentwicklung zu sprechen. Vielen Dank, dass du zu Gast im Mindset Coffee Podcast warst und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
Vielen Dank, Julian. Wir bleiben in Kontakt. Danke.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.